Lasst uns aufstehen, lasst uns diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Herrn Jesus. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine wunderbare Verheißung, dass du sagst, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir dich anrufen, dass du uns antwortest und dass wir einfach mit deiner Gegenwart heute Abend rechnen dürfen. Du bist unser Gott und unser Heiland und unser Herr und ich lobe und preise dich. Amen. Preis dem Herrn. Sag noch deinem Nachbar, einen gesegneten Abend wünsche ich dir. Einfach deinem Nachbar, dass du ihm einen gesegneten Abend wünschst. Okay, wir können starten. Ich will danken dir. Irgendjemand, der heute Abend ein Zeugnis hat, ein Dankeschön für Jesus. Jesus hat 10 Aussätzige geheilt und da ist nur einer zurückgekommen, der Dankeschön gesagt. Das war der Samariter. Vielleicht gibt's auch Samariter unter uns. Und der Herr wird uns segnen. Halleluja. Danke. Ich darf jetzt die Geschwister bitten, die dafür zuständig sind, die das Opfer aufnehmen und die Gebete aufnehmen. Wir singen noch einmal dieses an die Kinder Gottes wieder mit der Bürde nach Hause gehen, mit der sie hierher gekommen sind. Du entlastest sie, du entsorgst sie. Herr, du nimmst ihnen diese Lasten jetzt weg. Und auch finanziell, Herr Jesus, wir haben dir gegeben, was wir können, was wir haben, was wir sind. Und du segnest jetzt uns über Bitten und Verstehen. Und alles Volk sagt Amen. Amen. Gott segne uns. Heute Abend wollen wir in der Gegenwart Gottes verbleiben und weitermachen. Durch ich bete dich an. In der Anbetungshaltung passiert etwas. Segnet Gott uns. Heute habe ich ein Thema vom Henry Ford. Nämlich keine Bibelstelle, sondern Henry Ford sagt, finde eine Not und begegne ihr. Das möchte ich als Einstieg heute Abend nutzen. Finde eine Not und begegne. Finde einen Grund für irgendetwas und dann handle dementsprechend. Finde eine Not, finde eine Situation und mach daraus. Henry Ford würde sagen, such dir ein Problem und mach ein Projekt daraus. Das würde Henry Ford sagen. Finde eine Not und begegne ihr. Lasst uns heute beten über diesen Gedanken, eine Not finden. Wir werden genug Nöte finden und genug Lösungen auch entdecken. Aber ich möchte zuerst einmal Gott bitten, dass er uns zeigt, unsere Situation und wie wir an die Probleme, an die Situation des menschlichen Lebens herangehen können. Vater, ich danke dir, dass du uns offene Augen gibst für uns selbst, offene Augen für unsere Gesellschaft, für die Nöte der Menschen, dass wir nicht an der Not vorbeigehen wie der Samariter oder wie der Levit, der Priester, sondern dass wir so wie der Samariter sind, dass wir die Not finden, die Not sehen, auf die Not eingehen, die Not lösen, Herr. Du möchtest uns zeigen, was wir tun können, Herr Jesus. Du möchtest uns motivieren durch deinen Heiligen Geist heute Abend an der Not dieser Welt nicht vorbeigehen, an unseren eigenen Nöten nicht vorbeimogeln. Nein, Herr, sondern dass wir den Nöten begegnen und die Nöte lösen in unserem Leben, in unserer Umgebung und in dieser Welt heute Abend überhaupt. Vater, ich danke dir für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht uns erfinderisch. Der Heilige Geist macht uns kreativ. Der Heilige Geist macht uns kühn. Der Heilige Geist zeigt uns Dinge, die ein Normalsterblicher nicht sieht und übersieht und gar nicht merkt. Herr, ich danke dir, dass du uns geöffnete Augen heute Abend schenkst für jede Situation unseres Daseins. Und vor allem, du zeigst uns dich selbst, dein Wesen, deine Art, deine Größe, deine Allmacht, Herr. Ich danke dir, Jesus. Amen. Amen. Finde eine Not und begegne ihr. Was lässt sich dazu sagen? Ja. Not macht erfinderisch. Habt ihr das schon gehört irgendwo? Not macht erfinderisch. Alle großen Erfindungen sind nicht in Friedenszeiten gemacht worden. Alle großen Erfindungen wurden in Notzeiten gemacht, in Krisenzeiten. Wenn's uns schlecht geht, sind wir kreativ. Solange es uns gut geht, leben wir so, oh, nimm die Stunden, wie sie kommen. Genießen wir das Leben. Aber wenn es uns schlecht geht, dann setzen wir Kräfte in uns frei. So, zu jeder Not gibt es eine Lösung. Genauso wie zu jedem Topf einen Deckel gibt. Mein Vater hat gesagt, wenn man einen Hund schlagen will, findet man immer einen Stock. So, du findest immer zu jeder Situation, und jetzt will ich geistlich ein bisschen werden, zu jeder Situation im menschlichen Leben gibt es eine Lösung, eine Antwort. Auf jede Frage gibt es eine Antwort. Ob sie dich befriedigt, ob sie dich dabei das glücklich macht, ist eine andere Sache. Aber zu jeder Not gibt es eine Lösung. Wenn du die Not gefunden hast, findest du auch die Lösung. Das größte Problem heutzutage ist, die Menschen sehen nicht mehr die Not. Die sehen nicht mehr die Not. Die gehen an der Not vorbei, obwohl die Welt voller Nöte ist. Sie sind blind für die Wirklichkeit. Der Arzt kann jemand heilen, Der Arzt kann jemand heilen, wenn er genau weiß, was für eine Krankheit der Patient hat. Dann sagt, wenn du zum Arzt gehst, was macht der Doktor? Der versucht zuerst mal eine Analyse anzustellen. Er versucht, wo tut's Ihnen weh? Seit wann tut es Ihnen weh? Wie tut es Ihnen weh? Und dann drückt er und dann versucht er dich abzutasten, herauszufinden, wo es dir weh tut. Und nachdem er weiß, wo es dir weh tut, kann er dir sagen, was für eine Medizin er dir verschreiben kann. Er kann nicht nur sagen, ja, mir tut's weh. Ich habe Schmerzen, ich habe Probleme. Er kann so Spalttablette funktioniert wahrscheinlich überall. Oder so, es gibt so oder Traubenzucker. Kann dir auch überall helfen. Aber richtige Medizin kann nur helfen, wenn man genau weiß, wo das Problem ist. Weißt du, was dir fehlt, wenn du krank bist? Wenn du zu Gott kommst, solltest du genauso auch zuerst mal zum Arzt gehen, bevor du zu Gott kommst, damit du sagen kannst, Gott, da und da, die Nieren tun mir weh. Karl Otto Böhringer, ihr kennt ja Karl Otto Böhringer. Karl Otto Böhringer ist 70 Jahre alt geworden und wusste nicht, dass er nur eine Niere hat. Und erst bei irgendeiner Untersuchung und einer langen Fernliefen hat der Arzt festgestellt, Herr Böhringer, Sie haben nur eine Niere. Das hat er gar nicht gewusst. Manche Menschen, die vielleicht leben sie ohne Herz und merken es nicht. Ja, du fragst, wie geht das? Du sagst ja herzlos. Wir haben schon gehört, herzlos und so weiter. So, wenn man ohne Niere leben kann, ich sage das nur nebenbei, erfinderisch wird man, wenn man die Not weiß. In Indien hat ein Volkssänger Pathak eine ganz bahnbrechende Methode oder Erfindung gemacht. Er hat Zahnschmerzen bekommen und in Indien sind Zähne sehr teuer. Bei uns sind die Zähne auch sehr teuer. Hat er Zähne aus Bambus geschnitzt und sich eingesetzt. Und das ist billiger. Also die, vor allem die Backenzähne etc. aus Bambus geschnitzt und sich eingesetzt. Und für 2,80 € kann man sich die Zähne machen und das hat das als Patent sogar angemeldet. Zähne aus Bambus sich einsetzen und so weiter. Wenn du die Not hast und niemand dir hilft und Zahnarzt so teuer ist, dann wirst du Bambusholz schnitzen und sich die Zähne einsetzen. Und über 4200 Inder haben bereits Bambuszähne, Backenzähne, Bambuszähne, weil die sind billiger, die ganz besonders für die Armen. Und er hat es also patentiert und hat sogar einen Preis bekommen dafür, für die Bambuszähne. So, also wenn du Zahnarzt brauchst, geh nach Indien und lass dir so ein paar Bambuszähne geben. Nein, erfinderisch, die Not macht erfinderisch und er hat sogar für diese Erfindung, weil er den armen Leuten geholfen hat, sogar noch einen indischen Preis dafür bekommen. Und die Zähne sind weiß, dann er überzieht es mit so geschmolzener Plastik, also da merkst du gar nicht, dass du falsche Zähne hast aus Bambus. Nur nebenbei, Not macht erfinderisch, Armut macht erfinderisch. Sehe in jede Schwierigkeit eine Chance. Jede Schwierigkeit, jedes Problem hat etwas, was Gott dir geben möchte durch dieses Problem. Es ist eine Möglichkeit, eine Herausforderung für dich, eine offene Tür. Jede Schwierigkeit, schimpf nicht, reg dich nicht auf, verfluche die Situation nicht oder wie auch immer. Sondern fang an in der Situation Gottes Macht zu sehen. Hier kann ich mit Gottes Hilfe etwas tun. Jede Not hat einen Ausweg. Du musst die Not kennen. Und jetzt ist so wichtig, ein Stück Seelsorge zuerst einmal vorneweg. Wie ist die Not entstanden? Seit wann habe ich die? Wie ist sie zu mir gekommen? Was für eine Botschaft hat diese Not mir zu geben? Denn jede Botschaft, jede Not hat eine Message, eine Botschaft, so genauso wie jede Krankheit eine Sprache des Körpers ist. Was sagt mir diese Krankheit? Was kann ich dagegen tun? Stell mal diese Fragen zuerst einmal. Was kann ich gegen diese Not tun? Welche Lösungen fallen mir ganz spontan ein? Brauchst gar nicht so beten. Und dann, wenn dir nichts mehr einfällt, dann, lieber Gott, zeig mir den Weg. Wie komme ich da raus? Wer verursacht die Not? Wer ist der Urheber der Nöte? Du musst die Not zuerst einmal entdecken. Nicht nur, oh Gott, bei mir brennt's. Du musst wissen, wo das Feuer ist, damit du das Feuer löschen kannst. Nicht nur, dass es bei dir brennt. Wer ist der Urheber der Nöte? Und ich sage dir eines, vielfach für viele Nöte bist du selber schuld. Viele Nöte sind hausgemachte Probleme. Die hast du selber eingebrockt. Musst auch selber auslöffeln. Vielleicht dein Unverstand. Dein Leichtsinn. Wenn jemand jetzt rausgeht ohne Schal und Mantel und Mütze und Handschuhe und sich erkältet und Schnupfen bekommt, dann ist nicht der Teufel schuld an der Grippe, sondern deine Dummheit. Und darf sich bei deiner Dummheit dafür bedanken. Und da musst du auch dem Teufel nicht schimpfen. Der Teufel hat mir wieder jetzt eine Grippe eingehandelt. Unbeständigkeit oder Nachgiebigkeit oder Feigheit kann eine Ursache sein für deine Not. Was ist eine Not? Zuerst einmal. Was ist so diese Notsituation, in der ich hineingeraten bin? Und was für eine Antwort gibt Gott? Wir haben auch hier gehört jetzt, diese amerikanische Gruppe hat irgendjemand gesagt, Ruhe. Da kommt auch die Schwester Martha, die Maria, die sitzt da und sagt, oh Heiland, Halleluja, süßer Jesus, liebster Jesus, mein Heiland und so weiter. Und dann kommt die Martha reingerannt mit der Pfanne in der Hand und sagt, sag doch meiner Schwester, Herr, dass die auch mal in die Küche gehen soll und mal Teig anmachen sollte und mal backen sollte. Sag doch. Und dann sagt der Heiland, Martha, Martha, dir fehlt etwas. Die tut etwas Not. Und du siehst also, die Martha hat eine Not gehabt. Nicht ein Problem, eine Not hat die Martha gehabt. Etwas tut dir Not, dir fehlt etwas. Maria hat das gute Teil erwählt, dir fehlt Ruhe. Und das ist eine Notwendigkeit. Eine Notverordnung gibt der Herr ihr. Eine Notverordnung. Setz dich mal hin, Martha. Leg mal deine Schürze ab und leg Schneebesen zur Seite und den Waschlappen und all das. Leg mal alles zur Seite und entspann dich mal. So viele Menschen sind krank, weil sie nicht wissen, was Entspannung ist. Sie wissen, was Spannung ist, aber sie wissen nicht, was Entspannung ist. Entspannung. Da müssen sie zu den Hindus gehen und Yoga lernen oder Atemübungen betreiben und so weiter, um zu lernen, was Entspannung ist. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir im christlichen Lager genauso lernen, Entspannung, sich hinzusetzen und einfach mal Maul halten. Ja, nicht schnattern, nicht reden. Manche Leute denken, Anbetung ist, oh, ein Chorus nach dem anderen, 100 Chorus hintereinander. Weißt du, was Anbetung manchmal ist? Kein Wort sagen. Stilles Sein vor dem Herrn. Du bist nicht kreativ, weil du immer in Gedanken aktiv bist. Du bist beständig beim Denken, ständig beim Loben, ständig beim Klappern, ständig irgendwie nervös zu sein und du kommst nicht zur Ruhe. Ein Indianer hat einmal das ganz schön ausgedrückt. Ihr Weiße, sagt er, ihr Weiße wisst nicht, was Ruhe ist. Wenn ihr denkt, dann seid ihr schon so und so viele Meilen voraus. Dann rennt ihr schon. Und wenn ihr rennt, dann hetzt ihr. Und wenn ihr hetzt und so weiter, dann seid ihr immer eine Nummer weiter. Oder ein paar Schritte immer weiter. Ihr wisst nicht, was Ruhe ist, was Abschalten ist. Hast du Abschalten gelernt? Not. Finde die Not. Was ist die Ursache für deinen hohen Blutdruck? Alles so dramatisch, so tragisch zu nehmen. Finde heraus, was Schuld ist, dass du nicht schlafen kannst. Die Sorgen. Weil du die nicht abgibst, du sprichst nicht aus, du schluckst alles in dir. Oh Gott, das muss ich tun und alles, von mir hängt die ganze Welt ab. Du nimmst dich so dramatisch und denkst, du bist der Messias, Heiland und Jesus Christus und der Heilige Geist in einem. Alles, also ich muss alles machen, wenn ich nicht mache, überlass doch Gott. Der ist doch groß und stark und mächtig. Warum musst du alles machen? Warum bist du für alles verantwortlich? Warum fühlst du dich für alles schuldig? Und dann kriegst du Komplexe und was weiß ich alles. Weißt du, dieses Abgeben lernen, das tut dir Not. Notverordnung. Ich mache zuerst mal, bevor ich finde die Not, was die Not ist, und dann können wir eine Lösung an der Sache, eine Lösung suchen. Jede Aufgabe hat auch die Gaben, die Lösung und die Antworten in sich. Wenn Gott dir etwas gibt, wenn Gott dir eine Last auflegt, hilft er dir auch tragen. Das musst du sicher sein. Wenn Gott will, dass du das tust und tun solltest, dann wird er dich befähigen. Wie kommen wir zu einer Lösung in einer Notsituation? Zuerst einmal müssen wir unsere Ohnmacht eingestehen. Von Ohnmacht zur Vollmacht. Lass mich diesen Bogen spannen. Von Ohnmacht zuerst, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und solange ich noch stark bin, solange ich meine, ich muss noch was tun, solange kann Gott nichts tun. Von Schwäche zur Stärke, von Armut zum Reichtum, so spannt sich dieser Bogen. Von Niederlage zum Sieg, von Erde zum Himmel, so wird der Bogen gespannt. Also zuerst einmal von nichts, vom Tod zum Leben. Du kannst nur auferweckt werden, wenn du gestorben bist. Und die meisten sind noch nicht gestorben. Die meisten sind noch nicht gestorben. Soll ich mal testen, ob du noch lebst oder nicht? Zu dir komme ich nicht, aber zu dir. Wenn ich sie kneife, dann das tut dir weh, wenn ich sie kneife. Aber wenn du gestorben bist, tut das Kneifen nicht mehr weh. Glaub mir das. Dann auch eine Ohrfeige tut dir nicht mehr weh. Auch eine Beleidigung tut dir nicht mehr weh, wenn du gestorben bist. Und wir merken, dass wir noch nicht tot sind, weil uns diese Dinge alle wehtun. Guck mal, der hat mich nicht angeguckt. Der schaut an mir vorüber. Oder der grüßt mich nicht mehr. Oder der nimmt mich nicht ernst. Wenn du tot bist, dann macht es dir gar nichts mehr aus, ob die dich ernst nehmen oder nicht ernst nehmen. Ob die dich beachten oder nicht beachten. Und da spielt alles Äußere gar keine Rolle. Beim Toten spielt das Äußere keine Rolle mehr. Und dann merkst du, bist du schon tot oder nicht. Kannst dich testen. Nicht einmal der Bär will eine Leiche haben. Also sogar die wilden Tiere lassen einen in Ruhe, wenn du tot bist. Aber die Ameisen kommen und fressen dich, wenn du noch Leben in dir hast. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Finde deine Not. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Finde deine Not in deinem Leben. Was ist die Not bei mir? Was macht mir zu schaffen? Was bringt mir die ganze Unruhe? Deine Lebensnöte. Deine Lebensnöte sind die Möglichkeiten, wo Gott einsteigen kann in deinem Leben. Deine Nöte sind die Türen für die Herrlichkeit Gottes. Ein Gesunder kann nicht geheilt werden, aber ein Kranker. Ein Starker kann nicht noch mehr Stärke kriegen, dann explodiert er. Aber ein Schwacher kann noch stärker werden. So, die Not. In den Notzeiten hat Paul Gerhardt die besten, schönsten Lieder geschrieben. Paul Gerhardt konnte nur dichten, wenn er Not hatte. Das ist interessant. Er konnte in guten Tagen, wenn es alles glänzend ging, war er nicht kreativ. Da fehlt ihm etwas. Aber in Notzeiten hat er die herrlichsten Lieder hervorgebracht. Und wenn wir unser Lied gut im Gesangbuch mal anschauen, die herrlichsten Lieder sind in den Notzeiten entstanden. Das Lied, oder dass ich 1000 Zungen hätte. Dieses Lied ist nicht auf der Couch, wie bei den Liedermacher heutzutage entstanden. So, naja, das schreiben wir mal, oder dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. Weißt du, wo dieses Lied entstanden ist? Im 30-jährigen Krieg, als bei dem guten Mann das Haus bis auf die Fundamente niederbrannte. Dann fing er an, in Zungen zu beten. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. Du kannst nicht in Zungen beten, solange das Haus nicht bis auf die Fundamente abgebrannt ist. Weißt du, das ist alles nur so gemacht, nur so geschauspielt, nur so theatralisch. Aber wenn das Haus bis auf die Fundamente niedergebrannt ist, dann fängst du in 1000 Zungen Gott zu loben und zu preisen. Und da könnte ich alle diese Lieder durchgehen und einfach mal aufzählen, wie diese herrlichen Lieder, die wir so manchmal singen oder vergessen sogar und wieder vielleicht neu hervorholen sollten, wie diese Lieder alle entstanden sind. Alles in Notzeiten. In Notzeiten, da hört der Verstand auf. Dann kommst du mit dem Verstehen nicht mehr weiter. Die Not weckt dein Unterbewusstsein, diese unterbewussten, verborgenen, geheimen Kräfte, weckt die Not, bringt raus und die Not ernüchtert uns plötzlich. Plötzlich werden wir nüchtern, da sind wir nicht mehr religiös. Da sind wir nicht mehr fromm, auch beim Beten nicht mehr. Dann sagen wir Gott, oh Gott, es brennt, es brennt, es brennt. Dann reden wir, wie es uns ums Herz ist, dann reden wir nicht mehr geschwollen, dann reden wir nicht irgendwie fromm, nein, dann sagen wir dem Herrn, wo uns der Schuh drückt, finde die Not und begegne ihr. Finde deine Not und dann fängst du an richtig zu beten, dann brauchst du keine Gebetsschule, kein Gebetsseminar mehr und all diese Dinge nicht mehr. Der Not muss man begegnen. Der Not muss man sich stellen. Der Not muss man etwas näher treten. Ich habe einen ganz schönen Spruch gefunden. Es ist zwar von Jesus die Rede, aber ich könnte das Not umschreiben. Da heißt es, Christus ist wie Feuer. Von fern betrachtet leuchtet es. Kommt man näher, so wärmt es und tröstet. Geht man noch näher, so wird man selbst zum Feuer. Wird man in Brand gesteckt. Und so ist auch mit der Not. Solange du die Not vom Weiten betrachtest, die Afrikaner oder die Chinesen, die Inder oder die Waisen, die Witwen und so weiter, ja, die Not. Aber plötzlich, wenn du der Sache näher kommst, da wirst du hineingezogen, plötzlich bist du ein Teil des ganzen Geschehens. Und dann fragst du, wie komme ich hier aus dieser Geschichte wieder raus? Wie kann ich hier eine Antwort, eine Lösung bekommen und finden? Aus der Not eine Tugend machen. Wie mache ich das? Wie kann ich die Not umkehren? Wie kann ich aus der Not etwas Positives schaffen, positive Seiten abgewinnen? Weißt du, die meisten Leute, heutzutage ist Kochen so in. am Fernsehen. Fast jeder, der irgendwie was von sich gibt oder meint, was zu sein, macht so Kochkurse oder bietet da im Fernsehen so Show, wie er kocht und so weiter. Und viele kochen Chinesisch, weil es da am meisten Variationsmöglichkeiten gibt und keiner genau weiß, was da drin ist. Chinesisch wird gekocht. So experimentiert. Aber das sind gute Gerichte, die dabei rauskommen. Chinesisch, so erfinderisch experimentieren. Die Not. Mit dem wenigen, das du hast, viel machen. Not macht erfinderisch. Schweißt zusammen. Not macht lebendig. Plötzlich, wow, das habe ich gar nicht gewusst, dass du das kannst. Wenn eine Lücke entsteht und jemand plötzlich gezwungen wird, in eine Lücke hineinzuspringen und zu sagen, das muss ich machen, es ist niemand da. Plötzlich merkt man, Mensch, der kann singen, der kann spielen, der kann reden, der hat keine Hemmungen, der hat gar nichts. Plötzlich bringst du Ideen zustande, wirst kreativ in der Notsituation. Finde die Not. Und uns muss alles zur Not werden. Ich kann nicht beten, wenn ja, ist noch nicht so schlimm. Ich habe immer noch eine Hintertür offen. Der Heiland wird mir schon irgendwie eine Hintertür schenken. Aber wenn du keine Hintertür mehr hast, wenn keine Aussicht mehr auf irgendwelche menschliche Hilfe ist, da fängst du an, ernsthaft und brennend und feurig zu beten. Und dann zeigt sich plötzlich ein Ausweg. Finde eine Not und begegne ihr. Da in der Nähe von Heilbronn, wo wir wohnten, da ist Weinsberg. Und da sind die Frauen von Weinsberg sehr bekannt, in der Geschichte so von Kärner überliefert. Die Stadt war belagert und die Männer sind alle in die Burg geflohen, in Weinsberg, in die Burg. Und die kommen nicht raus. Und dann sagt der Feldherr, nur die Frauen können raus, die Frauen können nur raus und das rausbringen, was sie tragen können. Dann haben schwache Frauen die Männer auf die Schulter genommen und die Frauen aus der Burg rausgetragen. Und so haben sie ihre Männer gerettet. Und die haben ausgetauscht, die schwache Frau, die trägt schwachen Mann und mageren Mann und schwächlichen Mann. Und die stärkere da, die kriegt dann diesen Wehren mit raus. Und so haben sie, was die Frauen tragen können, das können sie retten. Und da haben das schwache Geschlecht hat so ein Potenzial entwickelt, dass sie die Männer aus der Burg heraustragen könnten. Die Weiber von Weinsberg. So ist diese Geschichte, glaube ich, umschrieben. In Stunden der Schwäche entdeckt man seine Stärken. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Dann leiste ich etwas für Gott. In meiner Schwäche, in Notzeiten, da leiste ich was für Gott. Dann predige ich ganz anders, dann weiß ich, das könnte meine letzte Predigt sein, das könnte mein letzter Gottesdienst sein, das könnte mein letzter Einsatz sein. In Notzeiten geht man ganz anders mit den Dingen um. Wann gehen die Leute in der Kirche? Oder wann kommen sie zum Heiland? Sei doch ganz ehrlich, wenn es kracht, wenn es bombt, wenn es nicht mehr geht, wenn alles drunter und drüber geht. Herr, hilf, jetzt, ich erlebe immer wieder, wenn man draußen mal ist mit dem Auto, da klopfen die Leute an der Tür. Mir ist mal neulich passiert, da ist jemand an der Tür und sagt, ja, wie bitte, und sage ich zuerst mal, kam diese Person an die Tür und rüttelt an der Tür, ich stand mit dem Auto draußen, dann sage ich, um was geht's? Ja, bei mir brennt. Ja, aber der hat bei ihm nirgendwo gebrannt, zu Hause wahrscheinlich, geistig gebrannt, ich möchte in die Kirche gehen und beten. Da erinnern sich die Leute, dass noch Kirche da ist, wozu die Kirche da ist, was für eine Funktion die Kirche hat. Plötzlich wissen die Leute, Heiden wissen plötzlich, wozu die Kirche da ist. Ich möchte in die Kirche gehen und beten. Bei mir brennt's. Da gehen die Leute in die Kirche. Da fangen sie an zu beten. Und da muss niemand den Leuten mehr sagen, wie man betet. Da muss niemand sagen, wir haben schon hier öfters gebetet, da knien die sich hin. Heiden, die das ganze Leben nie in der Kirche waren, die wissen, wie man betet. In Stalingrad, Soldaten, alte Soldaten nach dem Krieg früher, die wussten ganz genau im Stalingrad, wie man betet, wenn man im Schützengraben liegt und Bomben knallen und die Kameraden auseinandergerissen werden. Da weiß man, wie man betet. In Notzeiten, in Drangzeiten, ein anderes Wort, Drangsal. Was ist das? Anderes Wort für Schicksal. In der Drangsal, da lernt man beten, da ruft man zu dem Herrn. In Notzeiten, da fangen die Leute an, regelmäßig in die Gemeinde zu gehen. Plötzlich, wenn manche regelmäßig anfangen wieder zu gehen und Jahre nie mehr in Gottesdienst waren, aber dann plötzlich in Gottesdienst gehen, dann weiß ich, bei denen stimmt was nicht. Und manchmal bete ich, lieber Gott, halte die Not an. Manchmal bete ich gar nicht so frei, Herr, nimm die Not weg. Weißt du, weil wenn die Not weg ist, gehen die Leute nicht mehr zum Heiland. Ich habe in Stuttgart eine Frau gehabt, die ist geheilt worden. Und dann ziehe ich von Stuttgart nach Heilbronn um und dann besucht mich die liebe Dame und bringt mir sogar die Bibel und sagt, Herr Matutis, ich danke Ihnen für all das, was Sie für mich getan haben. Denn bei der Heilung, wo sie geheilt wurde, da war sie zum letzten Mal im Gottesdienst. Ich habe alles, was ich brauche. Und wenn die Leute alles haben, was sie brauchen, brauchen sie Gott nicht mehr. Aber wenn sie noch nicht alles haben, was sie brauchen, da sind sie von Gott abhängig und suchen den Herrn und sind an dem Herrn. Diese Frau war an jedem Altarruf, egal ob ich für Sünder betete, um den Heiligen Geist betete oder für Krankenheilung betete, für Finanzen betete, egal was da war, die war immer vorne und zwar gleich die Erste. Aber nachdem sie das hatte, was sie, die Heilung hatte, war sie zum letzten Mal im Gottesdienst. Schlimm eigentlich. Der liebe Gott ist traurig über solche Menschen. Und dann lässt er wieder die Not kommen. Und manchmal wird es dann hinterher, ich weiß jetzt nicht, wie bei der Frau geworden ist, aber oft wird es dann schlimmer, weil die Menschen Gott vergessen, vergisst Gott sie auch. Warum soll er sich um sie kümmern und die Heilung anhalten lassen, wenn die Menschen sich nicht um Gott kümmern? Und das passiert auch in der Gemeinde. Der Billy, der Herr berührt sie, solange der Billy da ist und die sind beim Billy da. Und dann ist der Billy über alle Berge, in Texas irgendwo wieder auf seiner Ranch. Hat er keine, aber die Leute vergessen auch wieder. Und dann wundern Sie sich, wenn die Heilung bei Ihnen nicht anhält. Die Not ist es, was uns an Gott hält. Und deshalb, ich bin gar nicht so begeistert, lieber Gott, nimm die Nöte weg. Ich bete und ich sage, da war einer mal in Ingolstadt. Ich mache Altarruf, ruf nach vorne zum Gebet und dann lege ich die Hand auf. Und dann wollte ich schon anfangen zu beten. Dann sagt er, fasst er meine Hand. Herr Matutis, bevor Sie beten, ich möchte Ihnen noch was sagen. Sage ich, was denn? Beten Sie mit mir so, dass ich geheilt werde und noch meine Rente behalten kann. Also, dass er geheilt wird, aber noch seine Rente behalten kann. Dass er noch so krank wird, dass er mit der Rente. Aber ich wusste nicht, was ich hier tun sollte. Aber auf jeden Fall, soll ich jetzt für ihn beten, dass er seine Rente behalten kann? Oder soll ich beten, dass der Herr ihn heilt und die Rente rückgängig machen muss oder die Rente abgeben muss? Oder vielleicht etwas korrigieren muss? Ja, dann, Herr, heile mich so, dass ich noch meine Rente behalten kann. Die Not hält uns an Gott. In Notzeiten halten wir uns auch an Gott. In Notzeiten bricht man mit allen Traditionen. Da interessiert sich evangelisch, katholisch, Hauptsache es hilft. Es interessiert sich nicht, wer dahinter steht oder man klammert sich an jedem Strohhalm in Notzeiten. Oder ist das Gefährliche manchmal dabei? In Notzeiten argumentiert man auch ganz anders. Wenn die Not da ist, ich will alles haben, egal was du mit mir machst. Ich bin bereit, alles zu empfangen. In Notzeiten kommt man an die Wurzeln heran. Weißt du, in Notzeiten ist man ehrlich. Wenn du alles verloren hast, ist der Ruf mal ruiniert, lebst du ungeniert. In Notzeiten, da ist dir alles egal, da möchtest du nur Hilfe haben. Das ist alles, was du willst. In Notzeiten wachsen die Menschen über sich selbst hinaus. In Notzeiten. Da klammert man sich nicht mehr an Ärzte in Notzeiten, nicht mehr an Experten. Da schnitzt man sogar Zähne, wenn es sein muss, aus dem Bambus und setzt man sich ein. In Notzeiten ist alles einem recht. Da entwickelt man eine Vision, einen Plan für sein Leben. In Notzeiten sagt man, da traue ich dem Staat gar nichts mehr. Jetzt muss ich etwas tun, jetzt muss ich etwas unternehmen, jetzt muss ich mich bewerben. Jetzt werde ich nicht warten, bis das Arbeitsamt mir eine Stelle zuweist. In Notzeiten unternimmt der Mensch selber, fängt an, nach der Wohnung zu suchen, fängt an, Dinge zu unternehmen und Dinge in Bewegung zu bringen und übernimmt Verantwortung für sein Leben in Notzeiten. Dann rennt man um sein Leben. Dann kämpft man um sein Leben. Wenn alles um einen zusammenbricht, dann rennt man für sein Heil. Erst wenn wir in Not hineingeraten sind, fangen wir an, auch die Situation um uns herum richtig zu beurteilen. Finde die Not und begegne ihr. Da beginnt das Leben erst richtig zu funktionieren. Da entwickelst du neue Vorstellungen. In Notzeiten, dann entdeckst du ganz neue Möglichkeiten und plötzlich erkennst du in Notzeiten, wer ein Freund ist und wer ein Scheinheiliger ist und Schwätzer ist und große Sprüche macht. In Notzeiten, wenn wirklich alles um dich zusammenkracht, dann merkst du, wer wirklich zu dir steht und wen du vergessen kannst, auf wen du verzichten kannst. In Notzeiten. Notzeit ist gar nicht einmal das Schlechteste überhaupt, was Gott erfunden hat. In Notzeiten entdeckst du, was wertvoll ist, worauf es wirklich ankommt, was wichtig ist, was noch brauchbar ist. auf was man sich verlassen kann. In der Notzeit findest du dich selbst. Und natürlich auch Gott. Aber zuerst mal dich selbst. In der Notzeit findest du deinen wahren Bruder, deine wahre Schwester, der mit dir teilt. In der Notzeit findest du den lebendigen Gott. In der Notzeit findest du die richtige Gemeinde. In der Notzeit greifst du zur Bibel, zum Wort Gottes. In der Notzeit, da sagst du, oh Gott, rede. Wenn es dich gibt, begegne mir. In der Notzeit kommst du der Wirklichkeit viel, viel näher. Ein Arzt kann dich heilen, wenn er den Schmerz gefunden hat. Dir kann nur geholfen werden, wenn du die Not entdeckt hast. Finde die Not und begegne ihr. Was ist die Ursache für deine Nöte? Was sind deine heimlichen Bedürfnisse, Wünsche und Träume, die nicht gedeckt sind? Finde es mal heraus. Was macht mir zu schaffen? Was bereitet mir Schlaflosigkeit? Was ist meine Sehnsucht? Warum trinkt ein Alkoholiker? Denk doch drüber nach. Warum trinkt der Alkoholiker? Warum nimmt ein Süchtiger Drogen? Entzug ist nicht die Lösung des Problems. Und arm sind die Menschen, arm sind die Alkoholiker, arm sind die Drogensüchtigen, die nur Entzug erleben, aber ihr Vakuum nicht ausgefüllt wird durch etwas, was besser ist, was stärker ist, was sie erst richtig ausfüllt. Begegne deinen Existenzsorgen, was wirklich dir zu schaffen macht. Löse diese Probleme richtig. Und ich komme jetzt zum Hilfsangebot Gottes. Die Telefonnummer Gottes, die solltest du wissen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Drei Sachen. Rufe mich an in der Not. Gott liegt deine Not am Herzen. Gott will dir helfen, aber du musst ihn anrufen. Vor nichts kommt nichts. Ja, der weiß doch alles. Ja, freilich weiß er alles. Der weiß deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, aber du musst dich melden. Du musst dich melden. Gott ist an deinen Nöten interessiert, ganz gewiss. Aber du musst ihm sagen, wo dir der Schuh drückt, so wie du dem Arzt. Der Arzt kann dir helfen, aber du musst dem Arzt sagen, Herr Doktor, hier, linkes Bein unten. Und dann wird er untersuchen, im linken Bein unten. Und wird dann massieren, probieren. Gott will dich aus der Not erretten. Er will in deiner Not dich nicht allein lassen, ganz gewiss nicht. Und er will nicht, dass du verzweifelst und anfängst zu spekulieren. Gott will nicht, dass du ein Spekulant wirst. Und anfängst ja zu sagen, was, warum lässt er sowas zu und so weiter. Rufe mich an. Rufe mich an. Gott lässt uns nicht allein. Er kennt uns und er weiß, wer wir sind. Und wir sind ihm nicht egal. Finde deine Not. Und mit dieser Not kannst du zu Gott kommen. Und solange du deine Not nicht hast, was willst du Gott vortragen? Warum willst du ihn bitten? Was soll er tun? Du wirst doch nicht den Herrn nur unterhalten, ihm die Zeit stehlen. Was soll Gott dir tun? Es ist wichtig, dass du deine Not zuerst mal entdeckst. Es ist schön in der Bibel, dieser Vers, was ich so gerne mag. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Ist das nicht herrlich? Schönes Bibelwort. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst mir. Du bist Gott nicht egal. Du bist Gott wichtig. Er kennt dich bei deinem Namen. Und du kannst, wenn du mit Gott redest, kannst sagen, Johannes Matutis, und nimmst deinen Namen, hat ein Problem. Nimm deinen Namen. Du kennst mich bei meinem Namen. Du hast mich bei meinem Namen gerufen. Ich gehöre dir. Du bist kein Namensloser. Genauso wie Gott kein Namensloser ist, so bist du auch kein Namensloser, Mr. Niemand. Du bist bei Gott bekannt. Und wenn das nicht bist, sollte es so schnell wie möglich werden, dass dein Name im Buch des Lebens ist. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Du musst die Not kennen, der Not einen Namen geben. Wenn du Deutsch nicht geben kannst, dann nimm einen lateinischen oder griechischen Namen dafür. Ist egal. Dann komm mit dem lateinischen Namen und sag Gott, da und dort, so und so. Und dann sag wie der Mediziner, mit dem Namen. Und dann bringst du dieses Anliegen Gott vor. Dann guckt er in sein Wörterbuch nach. Aha, so ist das. Und so wird die Not gelöst. Es ist ein großer Unterschied, ob da irgendjemand da mit dem roten Pullover da hinten jemand angesprochen wird oder ob du mit dem Namen gerufen wirst. Anita, Das ist schon was anderes, da wacht sie schon auf. Da steht sie stramm. Was will er von mir? Oder nur mit dem, da hinten mit dem Pullover. Da können sich mehrere, denn wir haben mehrere rote Pullovers hier und rote Jacken. Aber wenn jemand mit dem Namen angesprochen wird, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wir sind plötzlich ganz persönlich angesprochen. Du mit dem roten Schal oder grünen Hose oder was auch immer ist. Gott kennt uns mit Namen. Da besteht Beziehung plötzlich irgendwie da. Er kennt mich. Er weiß, was mir fehlt. Kennst du seinen Namen? Kennst du ihn persönlich? Und dann in diesem Psalm, in diesem Telefon Gottes, rufe mich an in der Not. Dann heißt es weiter, und du sollst mich preisen. Und du sollst mich preisen. Wir haben so viele Anrufer. Oh, lieber Gott, hallo. Herr, hilf, Herr, stimm mir bei, Herr, ich gehe unter, Herr, ich weiß nicht mehr weiter. Lauter Theaterleute, lauter Jammerlappen. Aber dann rufe mich an und im gleichen Atemzug preise mich. Und du sollst mich preisen. Genauso wie du mich anrufst, sagt Gott, genauso sollst du mich preisen. Und zwar nicht, wenn du erst bekommst. Noch ehe du bekommst, liest Wort Gottes und nimm das Wort Gottes zu Herz und lass das Wort Gottes auf der Zunge zergehen. Nicht nur einfach, rufe mich an. Oh Herr, ich rufe. Vergiss es, passiert nichts. Du sollst den Herrn anrufen und im nächsten Atemzug, im nächsten Takt. Halleluja! Ja. Halleluja! 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 Im nächsten Takt. Und dann, dritter Akt. Und ich werde ihm den Weg des Lebens zeigen. Es passiert so wenig im Leben Kinder Gottes. Die rufen nur, immer telefonieren, ruf ihn an, ruf ihn an, ruf ihn an, ruf ihn an. Der Billy hat es nur den ersten Teil euch gelehrt. Jetzt sollten wir noch den zweiten Teil lehren. Preise ihn, preise ihn, preise ihn, preise ihn, preise ihn, mit Schuh, ohne Schuh, preise ihn, mit dem Essen, ohne Essen, preise ihn, mit Kaffee, ohne Kaffee, preise ihn, preise ihn, preise ihn. Und dann erst, Gott ist erst der dreieinige Gott und erst im dritten Akt, ich will ihm den Weg des Lebens zeigen. Du hast gerufen, bist schon bald heiser vom Schreien. Aber jetzt solltest du den nächsten Teil deines Lebens tun, preise ihn. Und jetzt erst, nachdem du gerufen und gepriesen hast, dann zeigt er sich. Und das ist auch noch fraglich. Das ist auch noch fraglich. Ich sage es auch, das ist noch fraglich. Ich komme nachher nochmals, warum. Und weil wir so manchmal Gott uns hängen lässt. Ich rufe, ich preise. Wo bist du, Herr? Wer kennt sowas, diesen fernen, fremden, abwesenden Gott? Ich kenne ihn sehr gut. Die Bibel ist voll. Aber sie ist so voll auch von solchen Stoffeln, die nur rufen und Gott nicht preisen. Und dann, die preisen. Und da heißt es, und ich will ihm zeigen den Weg des Lebens. Manchmal erscheint Gott uns so weit weg. Psalm 42. Eine Unterweisung der Söhne Koras. 1 und folgende Verse. Du erlebst diese Gottesferne. Du rufst, du preist. Und dann ist die Not immer noch da. Die Not ist noch nicht weg. Und du sagst, mein Gott, wo bist denn du? Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue, finde eine Not und begegne ihr? Wie der Hirsch schreit nach Wasser. Hast du schon mal einen blökenden Hirsch mal gehört, der nach Wasser schreit? Wahrscheinlich nicht. Bei uns gibt es sehr viel Wasser, aber in der Wüste. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Die Not. Finde deine Not. Spiel noch nicht Theater. Auch ein christliches Theater nicht. Es gibt kein christliches Theater. Es gibt Theater. Aber spiel kein Theater so. Ja, glaub an den Heiland und es wird wunderbar. Halleluja. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Du kannst Gott nicht auf dem Teller präsentieren und sagen, guck mal, so sieht er aus. Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Harre auf Gott. Vers 1 bis 4 in diesem Psalm. Sag Gott genau, wie du dich fühlst. Finde deine Not. Und zwar ganz präzise, ganz konkret. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Sag ihm, was mit dir los ist, wo es bei dir brennt. Finde deine Not. Gott kann dir nicht helfen. Ja, Herr, heile mich. Dann sagt er, ja, von was soll ich dich heilen? Herr, hilf mir. Wo soll er dir helfen? Soll er dir 1 Million geben? Soll er dir ein Haus schenken? Herr, hilf mir. Soll er dir flinke Füße schenken? Was soll er tun? Konkret, wir müssen konkret. Gott antwortet nur auf konkrete Gebete. Auf Larifari-Gebete reagiert er gar nicht. Hoffe auf ihn alle Zeit, liebe Leute, Psalm 62. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Sag ihm, dass du hoffnungslos bist. Sag ihm, dass es nicht mehr weitergeht mit dir. Erinnere dich daran, was Gott schon früher getan hat. Daran will ich denken. Und ihn preisen. Daran will ich denken, was er früher getan hat. Und mein Herz ausschütten bei mir selbst, wie ich einherzog in der Schar, früher in der Gemeinde, als ich noch jung war. Denk an deine Jugend. Vergiss Gott nicht von deiner Jugend, wie Gott in deiner Jugend dich gesegnet hat. Als du noch fit, gut in Form warst, als noch alles funktionierte, als du noch laufen warst und noch keine Zipperleins hattest. Denk an diese Zeit, wie war es früher, wie Gott dich gesegnet, wie Gott dich getragen hat und so weiter. Und jetzt, viele Leute haben keinen christlichen Background, sind aufgewachsen im Busch, schlimmer wie die Heiden unter Umständen, hier, auch wenn alles technisiert ist. Sag ihm aber, Herr, ich möchte das wenigstens, wie ich in der Bibel gelesen habe, wie ich in der Bibel gehört habe, wie ich in der Bibel entdeckt habe, so möchte ich dich auch preisen und loben. Vers 6, sprich mit deiner Seele, nicht nur mit dem Mund. So viele Menschen plappern wie die Heiden. Fang an, mit der Seele zu sprechen. Hier dieser Beter, der hat seine Not differenziert und hat auch dann mit der Seele, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Und dann Vers 6 weiter. Konzentriere dich auf das unvergängliche Wesen Gottes. Vertrau auf seine Zusagen. Harre auf Gott, sagt der Psalmist. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Nicht ich danke ihm, ich werde ihm noch danken. In der Ewigkeit spätestens. Im Jenseits drüben, auf der anderen Seite vom Jordan. Ich werde ihm danken. Dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Vergiss in der Dunkelheit des Zweifels nicht, was Gott dir im Licht gesagt hat. Vergiss nicht, was er dir offenbart hat. Vergiss nicht, was er dir mitgeteilt hat. Wahre Wunder entstehen durch die Anbetung Gottes, durch die Herzensanbetung. Sprich mit deiner Seele und sage, was er tun soll. Mit deiner Seele, nicht mit dem Mund. Und nicht einmal mit dem Herzen, mit deiner Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Da steht nicht der Mund und nicht das Herz. Meine Seele soll Gott loben. Manchmal erscheint uns Gott sehr weit weg. Ich rufe, ich preise ihn mit den Worten, mit dem Verstand, mit meinem Chorus, mit meinem Instrument, mit meiner CD oder Kassette. Es ist leicht, Gott anzubeten, wenn alles so glatt läuft. Das ist kein Problem, wenn alles so eine Schwierigkeit abläuft im Leben. Wenn Essen da ist, Gesundheit da ist, Glück da ist, Erfolg da ist. Aber Gott anzubeten, wenn die Umstände total gegen einen sprechen. Da, Halleluja, preis dem Herrn, sagen, da hast du nicht die nötige Kraft dazu und die nötige Ausdauer. Aber gerade Anbetung ist das, was die Dinge verändert. Rufe mich an und du sollst mich preisen. Und ich werde den Weg des Lebens zeigen. Anbetung schafft den Ausweg. Finde deine Not, entdecke deine Not und dann finde einen Ausweg. Wie komme ich hier raus aus meinem Dilemma? Wie komme ich hier raus aus meiner Situation? Fang an, Gott anzubeten. Anbetung schafft Auswege. Und zwar die Anbetung Gottes. Und zwar eine Herzensanbetung Gottes. Eine Anbetung, die aus der Seele herausspricht. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Erst diese Anbetung hat eine Wirkung in unserem Leben. Manchmal erscheint alles so weit weg. Alles so weit weg. Die Hilfe weit weg, der Ausweg weit weg, die Tür ganz weit weg und so weiter. Wo ist Gott? Und hier im Psalm habe ich gelesen, die Leute sagen tagtäglich, ja, du betest jetzt schon 3 Wochen, 3 Jahre, 30 Jahre, wo ist die Antwort auf dein Problem? Wo ist es? Und das provoziert dich noch mehr. Aber ich will an Gott denken, sagt der Psalmist. Antworte deine Nöten mit Gott. Wenn du dein Problem gefunden hast, musst du jetzt dein Problem sehen und jetzt für dein Problem Gott nehmen. Harre des Herrn. Antworte deiner Krankheit mit Gott. Antworte deiner Armut mit Gott. Antworte deiner Schwäche mit Gott. Immer mit dem Wesen Gottes, mit dem Reichtum Gottes, mit der Fülle Gottes. Und das ist, was die Hölle heiß macht. Was die Hölle wütend macht. Was den Teufel auf die Palme bringt. Antworte deine Nöten mit Gott. Mit Gottes Lösungen. Mit Gottes Worten. Mit Gottes Herrlichkeit, mit Gottes Reichtum. Antworte deiner Not mit der Fülle Gottes. Ich habe nichts, aber er hat alles. Ich bin nichts, er ist alles. Antworte der Not mit Gott immer. Das ist das Geheimnis. Du sollst mich preisen. Rufe mich an. Ich will diesen Psalm, dieses Telefon, das ihr so leichtfertig abwickelt. Einfach da, denk nur 505, 5015, das ist alles. Nein, weißt du, da steckt mehr. Du nennst deine Not. Definierst deine Not und dann definierst du Gott auf der anderen Seite. Und dann gibst du eine Definition der Allmacht, der Herrlichkeit Gottes, nachdem du die Not hier hast. Und das plötzlich, Gott hier, Not hier. Und dann, die Not muss ich messen mit Gott. Und ich sage dir eines, die Not verliert, wenn sie sich anfängt mit Gott anzulegen. Der Teufel verliert, wenn sich der Teufel mit Gott anlegt. Die Krankheit verliert, wenn die Krankheit sich mit Gott anlegt. Die Riesen verlieren, wenn sie sich mit Gott anlegen. Und ich werde ihm den Weg zeigen. Natürlich sind große Differenzen, eine große Kluft ist dazwischen, zwischen deiner Not und dem Wesen Gottes, der Natur, der Art Gottes, eine große Kluft. Rufe mich an, erwähne Gott, bring Gott ins Spiel, nachdem du ihn angerufen hast. Wenn das Wasser dir bis zum Hals steht, wenn du kurz vor dem Untergang stehst, rufe ihn an, schrei nach Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, rufe, mein Gott, Jesus hat laut gerufen. Und dann, Vater, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, den Vater gepriesen. Zuerst einmal, mein Gott, und dann, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Psalm 10, ruf mich an. Herr, warum bist du so weit weg? Hast du schon mal auch so gedacht? Oh, ich denke so oft. Herr, warum bist du so weit weg? Warum lässt du uns im Dunkeln umherirren, wenn wir dich so sehr bräuchten? Warum lässt du uns so weit rumirren? Du wirst doch nicht glauben, dass Gott dich verlässt. Du wirst doch nicht im Ernst glauben, dass Gott dich verlässt. Gott hat David nicht verlassen, auch wenn er Schlitzohr war und Spitzbub war und Lausbub war und Ehebrecher war. Er war ein Freund Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes, auch wenn er Fehler gemacht hat. Und David hat hier diesen Psalm geschrieben. Herr, wo bist du, wenn ich dich so bräuchte? David spürte manchmal die Nähe Gottes nicht. Und ich habe gestern gesagt, ich glaube nicht an ein weibisches Evangelium. Die Bibel sagt, seid männlich und seid stark. Und nicht seid Weiber. Also nichts gegen Frau, aber so gefühlsbetont, nur Gefühl. Wir gehen nicht nach Gefühl im Glauben. Und Gott lässt dich gerne und manchmal sehr intensiv zappeln, damit du von deinem Gefühl erlöst wirst. Von deiner Gefühlsduselei erlöst wirst. Ich spüre eine Wärme. Puh, ich kann sogar im Kühlschrank sein und nicht erfrieren. Mir macht Kühlschrank nichts aus. Und würde auch nicht sterben im Kühlschrank. Vielleicht ein bisschen unterkühlt und Schnupfen nachher haben. David spürte Gott nicht. Herr, wenn wir dich so bräuchten, du bist so weit weg. Gott hat uns nicht versprochen, hört mir bitte gut zu. Ich habe extra mich damit auseinandergesetzt. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir immer seine Nähe spüren. Hat uns nicht versprochen. Aber er hat uns versprochen, dass er immer bei uns ist. Ein großer Unterschied. Hat uns nicht versprochen, dass wir immer seine Nähe spüren, aber hat uns versprochen, dass er immer bei uns ist. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ob ich spüre oder nicht spüre, ist Schnuppe. Er lässt uns durch Zeiten gehen, in denen wir einfach gegen alle Gefühle glauben müssen. Alle Gefühle sprechen gegen. Trotzdem, dennoch bleibe ich stets an dir. Wir müssen aufhören, an Gefühle zu glauben und wir müssen anfangen, an Gott zu glauben. Der bei uns ist alle Tage bis an der Weltende. Nicht Gefühle sind wichtig. Die Gefühle musst du nicht ernst nehmen. Manchmal stehe ich morgens auf und bin verknuddelt. Bist du auch verknuddelt? Weißt du, was das ist? Da sehe ich überall Falten und Runzeln und verknuddelt. Aber deshalb stehe ich auch auf. Und deshalb gebe ich mich nicht auf, wenn ich verknuddelt bin. Meine Gefühle täuschen mich sehr oft. Du wachst morgens auf und deine schönen Gefühle sind weg und futsch. Du betest und es passiert nichts. Du weist den Teufel zurück, gebietest, zerschlägst Möbelstücke, passiert gar nichts. Du machst deine geistlichen Übungen und Klimmzügen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da rührt sich nichts, ändert sich nichts. Du bittest andere für dich zu beten, passiert nichts. Ich möchte euch auf den Teppich zurückholen. Finde die Not und du findest den Ausweg. Du bekennst deine Sünden und du gehst noch einmal die Beichte durch, noch einmal alles auspacken, noch einmal Seelsorge, noch einmal Therapie, noch einmal der ganze Zirkus. Hilft nichts. Ist noch schlimmer wie vorher. Fastest sogar, passiert nichts. Und du fängst dich an zu fragen, wo bist du jetzt, Gott? Du machst Durststrecken durch. Du denkst, ich bin jetzt in der Wüste. Von Gott und allen guten Geistern verlassen. Kennst du sowas? Ist normal oder ist es, bin nur ich, der sowas durchmacht? Versteht ihr mich? Du hast Angst, dass du aus der Situation, in der du jetzt hineingeraten bist, nicht mehr rauskommst. Dass es endgültig ist, vorbei ist. Du hast das Gefühl manchmal, deine Gebete prallen von der Decke ab. Und jetzt lauert der Teufel auf dich. Jetzt lauert der Teufel auf dich. Er wartet, dass du jetzt anfängst, Gott anzuklagen. Gott, habe ich nicht gebetet, habe ich nicht geglaubt, habe ich nicht gefastet, habe ich nicht gegeben, habe ich nicht mein ganzes Geld in die Kirche getragen, habe ich nicht mein Bestes für dich getan, habe mich nicht aufgeopfert, mich für dich verzehrt. Und jetzt fängst du an, Gott anzuklagen. Fängst an Gott zu zweifeln. Und fängst an zu verzweifeln in deiner Situation. Aber du machst dem Teufel einen Strich durch die Rechnung. Wenn du anfängst stattdessen Gott zu loben. Wenn du anfängst stattdessen, verlierst alles, gibst alles her und fängst an Gott zu loben. Das macht die Hölle wütend. Das macht die Hölle ärgerlich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vielleicht kannst du nichts mehr anders sagen. Ich habe gestern euch, glaube ich, gesagt, dass Halleluja ein Englisch, nicht englisches Wort, sondern Engelwort ist. Von Engeln. Nur Engel können Halleluja sagen. Und ich habe euch gesagt, David hat in den Psalmen, der 104 und so weiter, nur 23 Mal kommt das Halleluja in den Psalmen vor und dann kommt es im gesamten Judentum nicht mehr vor. Auch in den Evangelien kommt es nicht mehr vor. Und erst in der Offenbarung kommt wieder das große Halleluja, wo die Gottlosen, Babylon fällt und so weiter. Da ist das große Halleluja wieder zu finden. Und Halleluja findest du dann in der Offenbarung wieder. Der Teufel zieht ab und lässt dich in Ruhe, wenn du Jetzt, wo alles dagegen spricht, Gott lobst und preist. Finde deine Not und begegne ihr mit Gott. Und begegne ihr. Vorher hat nur gesagt, begegne ihr. Er hat nicht gesagt, womit ich begegnen soll. Nicht mit dem Auto. Und nicht mit dem Fließband. Und so weiter. Nein, mit Gott. Bring Gott ins Spiel. Das ist dein Trumpf. Warte bis zuletzt. Kannst du Karten spielen? Und jetzt, du musst nicht alles gleich sofort auf den Tisch legen. Warte bis zuletzt, bis die anderen ihre Karten alle ausgespielt haben. Bis sie ihr Pulver verschossen haben. Und dann kommst du mit deinem Trumpf. Viele suchen in der Not ein Gefühl. Aber Gefühle helfen dir nicht weiter. Suche Gott in der Not, nicht ein Gefühl. Auch wenn du von Gott manchmal weit weg bist, suche Gott. Auch wenn du von ihm nichts spürst, suche Gott. Einfach Gott suchen. Auch wenn dein Leben auseinanderfällt und du nicht mehr weiter weißt und nichts mehr hast und wenn scheinbar vielleicht Gott nirgendwo mehr zu finden ist, suche ihn einfach weiter. Hiob hat einmal etwas gebetet, nachdem alles an einem Tag, musst vorstellen, der Mann tut mir leid. Und ich denke, das ist eine Dichtung und ich akzeptiere das lieber als eine Dichtung, als eine Realität. Aber wenn selbst eine Realität wäre, ist ja furchtbar. Und selbst bei einer Dichtung ist es schon schlimm genug. Alles an einem Tag verliert er. Seine Familie an einem Tag verliert er, seine Gesundheit verliert er an einem Tag, sein Geschäft verliert er an einem Tag und seinen ganzen Besitz. Und wisst ihr, was Hiob gebetet hat? Finde die Not oder entdecke die Not, erkenne die Not und dann finde einen Ausweg. Ich bin nackt, sagte Hiob. Ich bin nackt von meiner Mutters Leibe gekommen und nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das war Anbetung. Das war Anbetung in der Gottesferne. Gott schien ihn so weit weg. Gott ist beim Hiob nicht sofort gekommen, als er gesagt hat, der Name des Herrn sei gepriesen. 37 Kapitel sind dazwischen. Zwischen dem, wo das passierte und wo Gott ihm eingegriffen hat. Und wo er sagen kann, ich hatte von dir nur von Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. 37 Kapitel vergehen, bis es soweit ist. Da philosophiert er mit Professor sowieso, Doktor sowieso und irgendeinen anderen Weisen und Philosophen noch einmal so. Da philosophiert er. 37 Kapitel stehen dazwischen, wo er sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Deshalb, wo ich dir gesagt habe, rufe mich an, du sollst mich preisen. Und dann kommen 37 Kapitel. Nichts als Sendepause. Als eine Stille, als überhaupt nichts. Kennst du sowas? Oh, Bruder, Schwester, willst du noch dabei sein? Aber das ist der Ausweg. Er bekam alles wieder nach 37 Kapiteln. Was alles so dazwischen passierte, was dazwischen lief. Gott, wo bist du? Finde deine Noten, begegne ihr. Lass Gott schweigen, wenn er schweigen will. Lass Gott nachdenken, wenn er nachdenken will. Lass Gott vorbereiten. Weißt du, Gott muss auch wieder alles zusammensuchen, was der Teufel alles zerstört und kaputt gemacht hat. Dazu braucht er 37 Kapitel. Was war die Not des Beters im Psalm? Er konnte scheinbar nicht an den gemeinsamen Gottesdienst teilnehmen. Er war getrennt von der öffentlichen Anbetung. Das ist das große Problem manchmal, wo viele Gotteskinder in der Not sind. Wenn du in Schwierigkeiten bist, lass dich mit der Bahre hierher bringen zum Gottesdienst. Ob die mit dir beten oder nicht beten, spielt keine Rolle. Schon allein die Luft, die du einatmest, ist schon herrlich und genug und ausreichend. Wenn du Probleme hast, lass dich wenigstens hierher schleppen und dann liegst du auf der Couch, eine offene Tür. Die Gegenwart Gottes ist, was deine Seele erquickt. Der Psalmist war nicht mehr im Gottesdienst. Und jetzt, in welcher Gemeinde war der Hiob zu Hause? Der Hiob hat keine Gemeinde gehabt. Er hat keinen Moses gehabt, keinen Aaron gehabt, keine Miriam gehabt. Nichts. Kein Wunder, dass der Teufel mit ihm Fußball spielen konnte. Kein Wunder, dass er alles über Nacht verlor und dass er 37 Kapitel gebraucht hat, bis es wieder aufgearbeitet wurde. Weil er keine Gemeinde mehr hatte. Hier der Psalmist sagt uns die Wahrheit. Oh, wie war das doch früher? Konnte ich den Pastor rufen? Den Seelsorger rufen. Viele Gotteskinder warten mit der Seelsorge 7 Jahre. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. 7 Jahre warten sie, bis sie endlich mal sich aufraffen. Ja, ich müsste mal beichten. Ich müsste mal was aussprechen. Ich müsste mal was ans Licht bringen. Ich müsste mal was bekennen. Ich müsste mal irgendwas. Das ist meistens schon alles kaputt nach 7 Jahren Christenleben. Die bekehren sich und die werden nicht, ja, ich schäme mich. Ich muss komisch vor mir vorkommen. Oder mit mir ist was nicht richtig, wenn ich gleich in die Seelsorge renne. Ich sag dir, es ist so wichtig, nachdem du gerettet bist, dass du alles rauspackst und dass du sofort integriert bist in eine Gemeinde, in eine Familie Gottes. Die Familie ist so wichtig. Wenn der Teufel wird nie eine Familie angreifen, der Teufel wird nie eine Gemeinde angreifen, aber er wird dich als verlorenes Schaf angreifen. So ein Einsiedler irgendwo. Der wird überfallen. So ein Nachzügler, der wird überfallen. Der Psalmist weint vor Gott, und zwar bitterlich. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man mir täglich sagt, wo ist nun dein Gott? Wo ist er nun? Er ängstigt sich um sich selbst, er sorgt sich um das, was mit ihm geschieht. Er ist beunruhigt über seine Feinde, die ihn angreifen und andeuten, dass Gott ihn verlassen hat. Die Not, finde. Deine Not sollte Gottes Not werden. Dein Problem sollte Gottes Problem werden. Wo ist jetzt der Gott? Und weißt du, wenn du dann so reagierst wie Moses, Herr, du kannst mich wegnehmen, aber verschone dieses Volk, das Volk Israel damals. Weißt du, was werden die Heiden denken? Was werden die anderen Völker denken? Da hat er doch aus Ägypten die rausgeführt mit Glanz und Gloria und jetzt kann er sie nicht mal versorgen, nicht mal ins gelobte Land reinbringen. Jetzt versagt er. Und Herr, es geht um deine Ehre. Unser Problem muss um die Ehre Gottes gehen. Herr, um die Krankheit. Du hast, und deshalb ist es so wichtig, dass man bekennt. Wenn man für dich gebetet hat, Gott dich berührt hat und du kannst glauben, ich bin geheilt in seine Wunden. Nur, du musst nur glauben, musst noch gar nicht geheilt sein. Die Heilung ist gar nicht so wichtig. Sondern ich kann's fassen, ich kann's akzeptieren, ich kann's annehmen. Ich bin in seine Wunden geheilt. Und jetzt proklamierst du und jetzt gehst du rum und fangst an zu hausieren. Leute, hast gehört, ich bin geheilt. Hast du gehört, mit mir wurde gebetet, genauso wie es in der Bibel geschrieben steht. Ich bin geheilt. Und jetzt gehst du hausieren, erzählst der ganzen Nachbarschaft. Und weißt du, was Gott kann? Gott kann nicht mehr Rückzieher machen. Du hältst dich an sein Wort, du proklamierst sein Wort, du bekennst sein Wort, du preist ihn, preiset mich, rufe mich an. Du bist nach vorne zum Gebet gekommen, hat mit dir gebetet, aber es muss wirklich von Herzen sein, es muss unter der Salbung geschehen und der Geist Gottes muss es bestätigen. Es muss in deinem Herzen sein und in dem Herzen, wo betet und wo 2, 3, 1 werden. Das hat dich gepackt und jetzt überall erzählt, ich glaub's, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, und das erzählst du. Und jetzt geht's um die Ehre Gottes. Und du bist immer noch nicht geheilt. Und Schmerzen sind da. Herr, es geht jetzt nicht mehr um mich. Johannes Matthäus, das ist uninteressant. Aber du bist jetzt wichtig. Was sagen die Leute jetzt, wenn die sehen, der läuft am Stock? Nicht am Rollschuh, sondern am Stock. Was denken die Leute und sagen? Jetzt, Herr, es geht um deine Ehre. Der hat dich öffentlich proklamiert, öffentlich gepriesen, öffentlich verkündigt. Und jetzt, wie sieht's aus? Um deine Ehre. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott gibt seine Ehre. Niemand teilt seine Ehre mit niemand und lässt sich auch von niemand nehmen. Ganz euch wichtig. Deshalb ist das Bekenntnis des Glaubens unheimlich wichtig. Ohne Bekenntnis nur, rufe mich an. Oh, ich habe schon 100-mal gebetet. Kannst 1000-mal beten, passiert nichts. Du musst anrufen und den Herrn proklamieren. Einfach den Herrn proklamieren. Er wird mich versorgen. Meine Geschäfte werden laufen. Ich werde Arbeit finden. Auch wenn alle absagen, ich werde finden. Und selbst wenn ich Schuh putzen muss und Bambuszähne schnitzen muss. Und ich werde irgendwas finden. Ist doch ein gutes Geschäft. Bambuszähne. Was nicht da, als ich das angekündigt habe. Ein Inder hat sogar eine Auszeichnung bekommen. Und damit Plastik drüber. Und das sind weißer als die weißen Zähne der Amerikaner. Da mit dem irgendwelchen Chemiestoff. Ja, du findest eine Lösung. Halleluja, du findest eine Lösung. Wenn du anfängst, Gott zu preisen. Hier, meine Tränen, der Psalme misst, dieser Beter nimmt sich selber wahr. Herr, ich rede über dich, ich proklamiere dich, ich preise dich, ich nehme mich gar nicht mehr so wichtig, ich nehme mich meine Situation nicht mehr ernst. Du bist das Wichtigste für mich. Wir dürfen ehrlich vor Gott sein. Und das ist Anbetung, die Ehrlichkeit vor Gott. Herr, und mich nicht mehr. Und ich gebe dir die Ehre jetzt. Er schüttet sein Herz vor dem Herrn aus und er hofft auf den Herrn. und er findet ein Ventil. Du musst die Not sehen und ein Ventil für deine Not entwickeln, wo du die rauslassen kannst. Pfeifst mal was. Preis den Herrn. Ein Ventil für deine Not. Finde ein Ventil. Und Gebet vor Gott ist der Ausweg, ist das Ventil. Der Psalmist sagt, ich schreie zu dir. Richtiges Herz beten. Ihr wisst nicht, was beten ist. Hast du schon mal vor dem Herrn geschrien, dass du auf dein Angesicht gelegen bist, mit den Fäusten geklopft hast auf den Boden und sagst, Gott, ich grab mich in die Erde, beiß mir die Finger ab, aber ich gebe dich nicht auf. Zum Herrn schreien. Wie der Hirsch schreit nach Wasser. Nicht so, ich hab Durst. Ich gehe unter. Bei mir brennt's. Ich habe ein Problem. Ganz lange haben. Erinnere Gott. Erinnere Gott. Bring dich ins Spiel. Gott, kennst du mich nicht mehr? Weißt du nicht, was ich dir getan habe? Ich habe dir meine Jugend geopfert. Ich habe meine ganze Kraft dir geopfert. Mein ganzes Vermögen dir geopfert. Ich habe meine Gesundheit dir geopfert. Ich habe dir alles gegeben. Kennst mich nicht mehr? Wer bin ich, Herr? Nicht nur, wer er ist. Du musst auch Gott fragen, dass der sich erinnert, wer du bist. Die meisten Leute, wenn du nichts getan hast, natürlich, was willst du Gott in Erinnerung bringen? Was willst du in Erinnerung bringen? Herr, denke. Denke an mein Leben. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Viele Leute bleiben an der Klagemauer stehen. Weißt du, was ich sagen möchte? Geh durch deine Klagemauer hindurch. Resigniere nicht vor der Klagemauer und sag, oh Gott, 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 oh Gott. Klagemauer. Es gibt so viele Klagemauer-Christen. Oh, die Klagemauer soll abgerissen werden. So schnell wie möglich. Weißt du, wenn die Klagemauer nicht mehr da ist, da beten die Juden ganz anders. Glaub mir das. Da machen die nicht mehr so Knickse. Da beten sie anständig. Und dann schreiben sie ihre Zettelchen in ihre Gebete nicht mehr in die Lücken da irgendwo und füllen die Mauer und Mauerputz. Dann beten sie anständig, dann rufen sie zu dem Herrn und kann Gott Rettung schenken in Israel. Und solange sie nur an der Klagemauer klagen, oh Gott, die Gottesdienste, wie hat der hier Hesekiel gebetet, wie hat Daniel gebetet, wie hat Jeremia gebetet und so weiter. Sich erinnern an all diese schönen Gebete von Anno dazumal. Gott kann nichts tun, solange wir an der Klagemauer stehen. Auch in Deutschland gibt es genug Klagemauer. Die Klagemauer muss genauso einstürzen, wie die Berliner Mauer eingestürzt ist. Und dann beginnt vernünftiger Gottesdienst. Dann beginnt wahre Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Wenn die Klagemauer eingestürzt ist, rufe mich an, preise mich und ich werde dir den Weg des Lebens zeigen. Das Wort Gottes. Klagemauer muss fallen. Sprich, was deine Seele wehtut, was deine Seele verletzt. Sei ehrlich vor Gott, konzentriere dich auf das unveränderliche Wesen Gottes, auf seine treuen Zusagen. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Heil ist. Hallo Seele, sag deiner Seele hallo. Lass uns zusammen sagen, hallo Seele. Denk an deine Seele, weck deine Seele auf. Hallo Seele, harre auf Gott. Harre auf den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Auf den Vater Abrahams, Isaaks und Jakobs. Harre auf den Herrn. Halte dich an seine unveränderlichen Worte, auf sein unveränderliches Wesen, der das gute Werk in dir angefangen hat, Philipper 1, Vers 6. Der wird es auch vollenden, Halleluja. Mach dir keine Sorgen. Der wird es fertig machen, der wird mit mir ans Ziel kommen. Hast du schon den Notausgang gefunden? Aus deiner Not? Finde die Not und begegne ihr. Finde den Notausgang. Ist so wichtig, dass du den Notausgang findest. Vergiss Gott nicht in deiner Dunkelheit. Vergiss Gott nicht in deiner Ferne oder Gottes Ferne. Vergiss Gott nicht in der Wüste. Vergiss nicht Gott in der Durststrecke. Er ist immer noch bei dir. Weil es gesagt hat, dass er bei dir ist. Weil Jesus gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und morgen machen wir weiter. Du bist ein Erbe. Und wir haben das Siegel des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus ist in den Himmel gegangen. Aber einer bleibt bei uns immer und das ist der Heilige Geist. Und solange du im Heiligen Geist bist, solange du voll Heiligen Geistes bist, hast du den ewigen Gott in dir. Der ist bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und drüber hinaus, er wird bei euch bleiben ewiglich. Schwester, ist das nicht herrlich? Der Heilige Geist bleibt bei dir und bei mir, bei uns ewiglich. Egal, was der Johannes Matthäus macht, egal, was mit ihm passiert, egal, wo er lebt, egal, was er denkt, egal, was um ihn herum geschieht, der Heilige Geist bleibt bei mir ewiglich. Selbst wenn ich mich verbrennen lasse oder mich eingraben lasse oder die mich ertränken oder aufhängen, egal was sie mit mir machen, der Heilige Geist bleibt bei mir ewiglich. Ist es nicht herrlich? Es ist herrlich. Und das ist Gott. Auch wenn ich gar nicht spüre von deiner Macht, dennoch bist du bei mir. Dennoch. Deshalb die Not. Was ist da passiert? Was ist da geschehen? Was ist da gewesen? Wie kam dieses Ding ins Rollen? Wie ist diese Lawine über mich rübergekommen? Wer hat die ausgelöst? Egal wie. Aber jetzt mit deiner Hilfe, Gott, komme ich raus. Ich preise dich. Ich preise dich. Lass uns Gott preisen. Wir stehen auf und wir preisen Gott. Gebetet haben wir schon so viel. Wir beten jetzt nicht. Nein, ich möchte jetzt nicht beten. Jetzt möchten wir Gott preisen. Wir haben schon so oft gebetet und so oft gebettelt und so oft angeklopft. Und der ganze Kasten ist voll hier mit Gebetsanliegen. Wir haben genug Gott unser Anliegen vorgetragen. Und das ist genug jetzt. Jetzt möchten wir Gott preisen. Hier sollen die Toten auferstehen. Ja. Wir möchten Gott preisen jetzt. Halleluja. Gott erheben. Lasst uns aufstehen und Gott preisen. Gebetet haben wir genug jetzt. Aber jetzt wollen wir Gott preisen. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Halleluja, Vater, ich preise dich. Gib deine Hände, wink dem Herrn zu, klatsch in die Hände, jubel und jauchze, einfach mach irgendetwas zum Lob Gottes. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass ich dich preisen darf. Herr, wenn du selbst weit weg bist und ich 37 Kapitel warten muss, bis die Antwort kommt, ich preise dich, Vater. Halleluja, ich preise dich für die Antwort, die unterwegs ist, die aufgehalten wird, die blockiert wird, die mir keiner gönnt, Herr. Aber ich preise dich, die Antwort wird kommen, die Hilfe wird kommen, der Himmel wird reagieren, der Himmel wird demonstrieren die Herrlichkeit Gottes. Halleluja, 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 Halleluja. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht glauben. Ich verstehe selber nicht, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja, Halleluja. Ich preise dich, Herr, und wenn ich dich preise, du zeigst mir den Weg. Du öffnest mir den Weg. Herr, du zeigst mir den Notausgang heute Abend. Halleluja, du zeigst mir den Notausgang. Aus jedem Dilemma, Preis sei dir, Herr Jesus, Anbetung sei dir. Oh, Glory, für dich gibt es keine unlösbaren Dinge. Bei dir ist alles lösbar. Halleluja, du sprichst ein Wort und es geschieht. Heute Abend, Herr, und ich preise dich, dein Wesen, deine Art, deine Unendlichkeit preise ich, Herr. Deine Allweisheit preise ich. Oh, deine Allgegenwart preise ich, Herr. Oh, zu vielen Dingen komme ich gar nicht hin. Meine Hände sind zu kurz, meine Füße sind zu schwach. Und ich erreiche viele Dinge nicht. Aber du erreichst das Unerreichbare, Gott. Halleluja, du erreichst die Unerreichbaren. Danke, Jesus, ich preise dich. Ich preise dich, Heiliger Geist. Preis mal den Heiligen Geist. Nicht nur Jesus, preis auch den Heiligen Geist. Ein Teil der Gottheit. Preis den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Preise den Heiligen Geist. Oh, sag Geist Gottes. Heiliger Geist, du gibst meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Heiliger Geist, du machst mir Jesus wichtig. Du machst mir Jesus mächtig. Du machst mir Jesus groß. Und damit ich aller Not mit Jesus begegnen kann. Jede Situation mit Jesus begegnen kann. Halleluja. Und dass ich Jesus mit ins Spiel bringen kann. In jeder Situation. Halleluja. Heiliger Geist, du machst mir Jesus groß. Verherrliche mir Jesus noch viel mehr. Halleluja, Halleluja. Ich kümmere mich nicht um meine Nöte. Du bist größer als jede Not, Herr. Ich kümmere mich nicht um die Krankheiten. Du bist größer als jede Krankheit. Preise Gott über deine Krankheit. Triumphiere über deine Krankheit. Du bist mit Christus in dem Triumphzug. Auf diesem weißen Ross sitzt du. Wie wir gestern Abend gehört haben. Du bist mit Jesus in dem Triumphzug der Erlösung der Heiligen. Der Antichrist setzt alles dagegen. Will dich blockieren, aber Jesus bringt dich ans Ziel. Halleluja, Vater, ich preise dich. Oh, Glory, 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 Glory. Halleluja, danke, Jesus, preis Gott.